Ja, Jesus, das ist unser Gebet, dass wir mehr und mehr aus dir leben, dass wir, wie Johannes sagte, dass wir abnehmen und du zunimmst, Herr, dass du in uns lebst, nicht mehr wir, wie Paulus es auch gesagt hat, Herr. Herr, das ist ein Geheimnis, das wir oft nicht verstehen und das auch nie ganz zu begreifen ist, bevor wir wirklich bei dir sind, Herr. Aber wir danken dir, dass du uns jeden Sonntag neu die Chance gibst, mit dir in Berührung zu kommen und mit diesem Geheimnis, Herr, das in dir Leben ist, dass du die Quelle bist und dass da noch mehr für uns ist, egal wie viel wir schon empfangen haben, Herr. Amen. Ja, ich habe die überraschende Ehre, heute mal wieder zu predigen. Der Michael, wie gesagt, wurde ja unerwartet und unverhofft krank, also erkältet, soweit ich es mir habe sagen lassen. Und das ist natürlich blöd, wenn man sprechen muss. Dementsprechend habe ich natürlich gesagt, na gut, dann übernehme ich das. Glücklicherweise konnte ich den Kindergottesdienst auch so organisieren, dass dann jemand das für mich übernimmt. Ja, und ich habe gedacht, was gibt es Besseres, wenn man schon nicht über die Jahreslosung predigen kann, weil das macht ja der Michael nächste Woche, wenn man das neue Jahr beginnt, darüber zu predigen, was wir uns so für gute Vorsätze genommen haben. Ich weiß ja nicht, ob ihr das überhaupt macht. Ich denke, wir Christen gehen da immer ein bisschen anders noch mit um, mit den ganzen Sachen, als die Menschen, die sonst so auf der Welt sind. Aber ich denke, so in unserer Gesellschaft ist es eigentlich normal. Zum neuen Jahr, da nimmt man sich gute Vorsätze. Das Paradebeispiel ist immer, ja, im neuen Jahr will ich mehr Sport machen, weniger essen. Oder der eine oder andere sagt sich, ich höre jetzt auf zu rauchen. Ja, man sucht sich halt irgend so einen Punkt, so einen Umbruchpunkt, der einem dann, so meint man, hilft, dass man sagt, das ist so ein Zeitpunkt, der ist irgendwie, sticht er heraus und den nehme ich zum Anlass, um was zu verändern. Und ja, ich nehme den jetzt zum Anlass, darüber zu predigen. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ja, gute Vorsätze, habe ich eigentlich gute Vorsätze fürs neue Jahr oder nicht? Und habe festgestellt, gut, ich habe immer gute Vorsätze, auch das Jahr über. Manches setzt man um, manches gelingt einem dann doch nicht. Man vergisst es manchmal auch, wenn man sich zu viele Vorsätze macht. Ja, aber für dieses Jahr habe ich da einen Vorsatz. Also ich habe mir nochmal ganz neu vorgenommen, ich will noch wieder viel tiefer in die Beziehung zu Gott kommen. Möchte wieder neu investieren, neu ihn suchen und ihn, ja, davon gehe ich aus, dann neu auch finden. In meiner persönlichen Beziehung, in meiner persönlichen Zeit auch seine Stimme wieder mehr hören. Also ich stelle fest, wenn man viel verkündigt, man gibt viel, und ich gehe auch davon aus, dass zwischendrin, also würde ich schon so sagen, fühle ich mich schon inspiriert auch zu dem, was ich sage, aber auch für mich selbst wieder zu hören. Das habe ich gemerkt im letzten Jahr, das ja, war weniger, als ich es früher gewohnt war. Und da wünsche ich mir wieder neu, ja, Gottes Stimme zu hören, auch für mein Leben, für mich persönlich, für meine Beziehung zu Gott. Und ja, vielleicht kann man auch von Heiligung sprechen noch mehr. Weiß ich nicht, ob das passt, aber ich denke, immer wenn Gott zu uns spricht, hat das diesen Aspekt auch mit in sich. Und die erste Stelle, die ich da heute zu aufschlagen möchte, wenn es mir denn hier gelingt jetzt, ja, jetzt, ist aus dem Jakobusbrief. Also wenn wir über gute Vorsätze nachdenken, dann, ich denke, uns Christen ist das eigentlich allen klar, aber ich dachte, ich bringe es hier auf jeden Fall nochmal rein. Sorry. Nochmal rein. Und zwar, natürlich liegen all unsere Pläne, unsere Zeit, unser ganzes Leben in Gottes Hand, nicht in unserer. Und da erinnert uns auch Jakobus 4, die Verse 13 bis 17 habe ich mal rausgesucht, die erinnern uns daran. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ja, worauf will ich hinaus? Ganz klar, wir wissen ja nicht, was morgen ist. Ja, wir gehen natürlich davon aus, im guten Glauben, dass Gottes Treue uns hält. Ja, es heißt ja auch mal in der Schrift, ne, so sicher wie die Sonne aufgeht, ja, so wird er auch seinen Bund mit uns halten. Und dennoch hat das immer diesen Aspekt, Gott hält ja unsere Ewigkeit in der Hand. Nicht nur unser diesseitiges Leben, sondern unsere Ewigkeit. Und manchmal sind wir uns dessen nicht bewusst und haben viel zu tun und denken, ah, das nehme ich mir jetzt vor. Und schnell gerät man da rein, dass man versucht, aus eigener Kraft Dinge zu tun. Wie gesagt, deswegen habe ich auch für mich persönlich ganz neu mir wieder vorgenommen, ich will die Stimme Gottes hören. Ich will hören, was er für mich hat, was er mir sagen will, wo er mich hinführen will. Nicht dahin gehen, wo ich jetzt hin will, obwohl das natürlich ein Stück weit nie ausbleibt. Unser Wille ist ja da involviert. Und ja, Gott will ja nicht nur uns lenken, er will uns ja auch zeigen, was er will und da mit uns im Gespräch sein. Aber ich wünsche mir für mein Leben, dass Gottes Wille wieder neu zum Tragen kommt. Und deshalb, ja, diese Erinnerung für uns alle. Wenn wir uns gute Vorsätze machen, wir müssen immer wissen, wir sind abhängig auch von Gott, von Gottes Gnade, dass er uns da Gelingen schenkt in dem, was wir uns vornehmen. Und ich weiß nicht, ob ihr das selber kennt, wenn man dann dahin gerät, wo man sich selber was vornimmt, kann es ganz schnell passieren, dass man es auch gar nicht erreicht aus eigener Kraft. Beziehungsweise, dass man es eine Zeit lang schafft. Ja, ich will ins Fitnessstudio gehen, dann meldet man sich an, 1-2 Monate ist man hochmotiviert, dann schläft es ein bisschen ein und naja, man ist ja noch Mitglied im Fitnessstudio, das beruhigt ja so ein bisschen das Gewissen dann, nicht wahr? Und letztendlich nach einem Jahr oder anderthalb sagt man sich, na, vielleicht sollte ich mich doch wieder abmelden, ich zahle doch im Moment eigentlich umsonst das Geld und gehe ja gar nicht mehr hin. Ja, also mit anderen Worten, man schafft es schon eine Zeit, sich was vorzunehmen und das dann zu machen, aber irgendwie schläft es dann doch wieder ein. Und ich denke, wenn wir jetzt in die Bibel gucken, Gott ist so ja nicht. Gott ist eher genau andersrum. Gott lässt manchmal richtig auf sich warten. Ja, die Israeliten, die mussten erstmal 40 Jahre durch die Wüste, bis sie dann das Land eingenommen haben. Gut, zugegeben, das hatte natürlich auch mit ihnen selbst zu tun. Ja, da fehlt ihnen am Anfang so ein bisschen der Glaube, dass Gott sie da schon reinführen könnte. Und dann hat Gott gesagt, naja gut, dann halt die nächste Generation. Aber ich denke, auch in unserem eigenen Leben ist es manchmal so, dass da Dinge sind, wo wir im ersten Moment uns vielleicht nicht trauen und das dann doch nicht machen. Ja, heute haben wir gehört, ne, von der Edith, manchmal muss man mutig sein und Dinge auch einfach im Glauben tun. Und wenn man sie nicht macht, dann dauert das eine ganze Weile, bis man wieder die Gelegenheit bekommt. Ja, und insofern kann man das auch auf uns übertragen. Und da sehen wir, Gott ist darin anders. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch hinhören, immer wieder auch suchen, Gott, was ist dein Wille ganz speziell in meiner Situation, ganz speziell in meinem Leben? Klar gibt es viele Dinge, die man von der Schrift von selber einfach auch ableiten kann. Ja, grundsätzliche Dinge, die einfach immer richtig und immer falsch sind. Aber es gibt auch Situationen, da gibt es kein moralisches richtig oder falsch, sondern da ist es die Frage, Gott, wo willst du mich hinführen? Ich habe das auch mal so gefasst, wenn wir jetzt im Bild von Israel bleiben, wo ist mein persönliches verheißenes Land. Ich denke, für jeden hat Gott ja seinen Platz. Die Jugendlichen, für die wird das dann immer interessant, wenn es dann darum geht, was soll ich denn mal für einen Beruf lernen? In welche Richtung soll ich mich denn orientieren und entwickeln? Und ja, auch immer wieder gibt es so Phasen, ja, wenn man dann vielleicht ein neues Jobangebot hat, soll ich jetzt wegziehen und wie ist das mit meinen Kindern und so weiter? Und man weiß nicht so recht. Ich meine, man könnte es machen und es wäre nicht moralisch falsch. Man könnte es auch lassen, es wäre nicht moralisch falsch. Aber man weiß nicht genau, was ist denn jetzt das Bessere für mich? Oder was ist letztendlich auch das, wo Gott mich dann hinführen und gebrauchen möchte? Und das meine ich mit mein persönliches verheißenes Land. Ja, denn wir wissen, wir sind sowieso nur eine Zeit hier und wir sind hier auf der Wanderschaft. Das war auch mal eine Jahreslosung. Ne? Wir haben hier keine bleibende Stadt, die kommende suchen wir. Aber ich denke, auf diesem Weg, da kann man schon Gott folgen. Das haben die Israeliten auch in der Wüste machen müssen. Ja, wenn die Wolke weiterging, sind sie auch weitergegangen, dahin, wo die Wolke sie geführt hat. So, und dieses verheißene Land, da wollen wir natürlich alle irgendwo hin. Ja, ich denke, jeder von uns sucht irgendwo diesen Ort, wo er sagt, ja, hier bin ich in Gottes Willen, hier gebraucht er mich. auch wenn man das nicht immer sofort merkt, gibt ja auch diese Phasen des Wartens, des Ausharrens. Und dennoch suchen wir diesen Ort auch hier auf der Erde ein Stück weit. Ja, manche sagen auch, sie suchen eine geistliche Heimat, wenn es dann um die Gemeindesuche geht. Und letztendlich, denke ich, geht es einfach darum, der Mensch, der hält es gar nicht aus, immer nur in der Schwebe zu sein, sondern er muss irgendwo auch schon irgendwie dieses Stück Gefühl haben. Ich sage jetzt einfach mal Gefühl, auch wenn wir uns natürlich nicht davon leiten lassen. Trotzdem suchen wir dieses Gefühl immer noch, dass wir irgendwo angekommen sind, wo Gottes Ort für uns ist. Und da kommen wir aber nur hin, und das sagt uns der Hebräerbrief, wenn wir im Glauben wandeln. Sowieso ist der Hebräerbrief ja der Glaubensbrief. Ist ja auch gerade neben dem Jakobusbrief, daher passt es ganz gut. Ich lese mal vor Hebräer 3, Verse 7 bis 10. So. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. Und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit ihrem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Also was ist hier eigentlich passiert? Was beschreibt der Hebräerbrief? Er zitiert ja hier einen Psalm, wo das ja auch so beschrieben wird. Er spricht einfach nur davon, das Volk Israel, die hatten so ihre eigenen Vorstellungen. Und die standen dann häufiger mal auch entgegen den Vorstellungen Gottes. Die Vorstellungen Gottes, die können wir ja auch oft gar nicht überblicken. Gott sagt, geh diesen Weg, und wir denken, naja gut, dieser Weg sieht aber jetzt wirklich unsicher aus. Das ist jetzt eigentlich komisch. Und wir denken eher, naja, gehen wir lieber den sicheren Weg. Ja, und wenn wir jetzt zurückblicken, die Israeliten haben das dann manchmal so ausgedrückt, ja, in Ägypten, lass uns doch zurückgehen, da gab's Fleisch und da hatten wir doch alles. Ja, aber eigentlich muss man sagen, also für mich jetzt, wenn ich so im Nachhinein auf diese Geschichte draufschauen kann, ist es doch viel, also was ist das für eine besondere Ehre und was für ein besonderes Erlebnis, durch die Wüste wandern zu dürfen und trotzdem keinen Mangel zu leiden. Ja, es gibt eine andere Stelle, auch in den Psalmen, da heißt es sogar, sie haben Schuhe 40 Jahre lang getragen und die sind nicht kaputt gegangen. Also solche Schuhe hätte ich auch gern mal. Also ja, ob sie dann noch modern sind, ist die andere Frage. Aber trotzdem, also Schuhe, die 40 Jahre lang halten und selbst richtig gute Wanderstiefel, ich glaube, wenn man die regelmäßig trägt, jeden Tag, dann sind sie auch irgendwann durchgelatscht. Und also diese Versorgungswunder, was sie erlebt haben, ja, oder wie Gott ihnen dann die Wachteln geschickt hat, ja, also was stand da kniehoch, glaube ich, ne? Also solche Wunder haben die erlebt und haben immer noch gemurrt. Und deswegen sagt Gott es hier, sie haben meine Werke gesehen, 40 Jahre, und doch haben sie seine Wege nicht erkannt. Also, ne, immer wieder taucht es in der Bibel auf, dieses Thema, Gott wirkt auf eine Art und Weise, die uns eigentlich total vor den Kopf stößt, manchmal sogar, ja. Also ein Beispiel, Jesus spuckt auf die Erde, macht einen Brei und macht ihn in die Augen von einem Blinden. Also Leute, muss das jetzt sein? Das ist ja schon irgendwie eklig, oder? Und dann sieht er auf einmal. Also ich finde, das sind schockierende Dinge. Und so ist Gott. Der fordert uns manchmal richtig heraus. Der stößt uns manchmal vor den Kopf. Und ich muss doch froh sein, wenn er das tut. Ich bin froh, wenn er mich mal vor den Kopf stößt, wenn ich mal merke, hey, da im Unsichtbaren, in der Welt, die ich nicht sehe, ja, wie der Michael immer schön sagt, die ist ja noch viel größer, da ist ja viel mehr, was wir nicht sehen, als was wir sehen, da gibt's was. Und wenn ich da mal mit in Berührung komme und merke, hey, Gott ist doch da, das ist doch eine Gnade, wenn er uns mal quasi, ja, ich will nicht sagen, in die Suppe spuckt, aber auf den Boden spuckt vielleicht, ja, und wir merken, hey, Gott kann durch alles Mögliche wirken, und im ersten Moment bin ich jemand, der dann lamentiert und sagt, oh, wieso ist das jetzt wieder so schwer und warum muss ich da jetzt wieder durch, und im Endeffekt stelle ich fest, hey, Gott tut mir Gutes durch Dinge, die ich gar nicht annehmen will. Und das ist genau, worum es hier geht, und das würde ich sagen, ist Glaube. Weil im Glauben, da kann ich sagen, okay, ich sehe jetzt nicht den Sinn davon, es fühlt sich an, als wäre es der letzte Mist, wo ich gerade durch muss. Aber im Glauben kann ich doch sagen, Gott hat immer bisher damit ein Ziel verfolgt und damit etwas in mir hervorgebracht, etwas Gutes, und er wird das auch wieder tun. Wo ich auch durch muss, ich kann Gott da vertrauen. Und das, da ist mir dann auch wieder Römer 12, Verse 1 bis 2 in den Sinn gekommen. Und das ist letztendlich, würde ich sagen, so eine kleine Zusammenfassung dessen, was Gott da mit uns eigentlich macht. Wir haben es ja auch gerade im Lied gehört. Du hilfst mir zu warten, du veränderst mein Denken, all diese Dinge. Und Römer 12 fasst das gut zusammen. Da sagt Paulus: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Also mit anderen Worten, was Gott eigentlich mit uns macht, könnte man jetzt so sagen, ne? Gott ist ja auch ein guter Psychologe, er macht mit uns kognitive Therapie. Der lehrt uns, Dinge neu zu bewerten. Er versucht uns beizubringen, Dinge anders zu sehen, mit den Augen des Glaubens. Und zwei Grundannahmen, die uns allen helfen können, wenn wir durch so Zeiten gehen, habe ich mal identifiziert, die sozusagen uns in jeder Lebenslage natürlich auch was anderes bedeuten können, aber auch helfen können. Nämlich die erste ist mal, wenn wir beten, dann sollten wir natürlich mit Glauben beten, klar, und dann sollte unser Gebet unabhängig sein. Ja, das sollten wir versuchen, vom Schauen. Also mit anderen Worten, wir sollten nicht quasi immer in den sichtbaren Möglichkeiten beten. Wir brauchen Gott nicht darum zu bitten, also ich brauche ihn nicht jetzt zu bitten, Herr, hilf mir bei diesem nächsten Schritt, den ich jetzt mache, also physisch gesehen, weil das hat er mir ja schon gegeben, das kann ich ja. Das hat er uns geschenkt. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht für die Dinge beten, die sowieso schon möglich sind. Sondern, wenn wir beten, sollten wir wirklich so beten, mit der Brille, ja gut, Gott ist ja alles möglich. Ich denke, das gehört zum Glauben dazu, dass wir Dinge erbitten, die eigentlich, ja, wo manche vielleicht sich an den Kopf fassen und sagen, du spinnst doch, warum du da Gott gerade bittest. Also mich hat das wieder immer ganz neu herausgefordert, auch im letzten Jahr, wo ich merke, wenn ich bitte, dann soll ich doch um das bitten, was ich nicht tun kann, was Gott aber tun kann, in mir, in anderen und in meinem Leben, in der Welt. Ja, wenn ich manchmal beim Gebetstreffen sitze und wir beten für den Frieden hier auf der Erde, ja, dann denke ich auch manchmal, ja, warum beten wir darum? Ja, Jesus hat doch schon gesagt, es bleibt immer Krieg. Und trotzdem sage ich, dieses Gebet wird erhört werden. Ich sehe es vielleicht gar nicht, wo oder an welchem Ort, aber wir verstehen das vielleicht jetzt gar nicht, aber Gott wirkt dennoch an irgendwelchen Orten Frieden, wo Krieg ist. Da bin ich fest von überzeugt, weil wir bitten. Auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn das nicht heißt, der Weltfrieden kommt auf einen Schlag. Ja, das ist nicht so. Aber ich weiß, es gibt Menschen, die von unseren Gebeten profitieren. Und das, denke ich, sind die Augen des Glaubens, wo ich merke, ich glaube das wirklich langsam, dass Gott auch wirkt, auch wenn ich es nicht sehe. Also wichtig ist für uns wirklich diese Grundannahme, mein Gebet sollte unabhängig von dem sein, wo ich jetzt gerade drin stehe. Ich sollte Gott nicht weniger zutrauen, weil ich gerade in Not bin, und ich sollte Gott auch nicht mehr zutrauen, weil es mir gerade gut geht, sondern ich sollte Gott immer alles zutrauen. Und die zweite, mit Gott sind alle Dinge möglich. Und das Schöne ist, also wie auch immer der jetzt aussehen mag, dieser Sieg, von dem ich jetzt sprechen möchte, aber wir dürfen wissen, der Sieg ist gewiss. Also ich rede jetzt von einem Sieg im geistlichen Sinne, wenn wir beten und Durchbrüche geschehen. Ich bin wirklich an den Punkt gekommen, wo ich sage, eigentlich ist es gewiss. Denn der erste Johannesbrief sagt uns, dass, also wenn wir in Kapitel 5 gucken, Vers 4, da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Also mit anderen Worten, wenn wir wirklich glauben, ich will es mal so ausdrücken, dann haben wir schon gewonnen. Dann haben wir eigentlich schon alles empfangen, wenn wir an Jesus glauben. Natürlich heißt das nicht, dass wir immer bekommen, was wir wollen. Das will ich damit jetzt nicht sagen. Ich will nicht sagen, wir können, ah ja Gott, ich hätte gern mal einen Mercedes jetzt noch und dann hätte ich noch ein Haus gern. Ja klar, kann man beten, mancher bekommt es auch, die meisten werden dafür dann aber auch hart gearbeitet haben. Aber ja, grundsätzlich, Gott ist ja kein Wunschautomat. Aber wir dürfen wissen, dadurch, dass wir mit Jesus verbunden sind, sind wir mit quasi unbegrenzten Ressourcen verbunden. Und wenn wir lernen, uns von seinem Geist leiten zu lassen, ja, dann dürfen wir mehr und mehr erleben, wie Dinge geschehen, die nicht möglich sind eigentlich für uns. Und ich denke, das ist genau, wo Gott uns auch ein Stück weit hinruft. Ja, es geht, oftmals wird dann ja das Beispiel Heilung genommen und da spalten sich ja wirklich die Geister. Ja, warum wird jetzt mancher geheilt, mancher wird jetzt nicht geheilt? Ja, weil der eine ist wirklich der Beweis dafür. Heilung ist uns geschenkt durch Jesus. Das heißt ja auch in seinem Wort, durch seine Striemen sind wir heil geworden. Die Evangelisten zitieren das ja mehrfach. Und auf der anderen Seite, mancher wird jetzt wiederum nicht geheilt. Und ich kann da natürlich jetzt, wäre jetzt schön, wenn ich jetzt die Antwort geben könnte, gell? Aber natürlich kann ich die jetzt nicht geben. Aber ich habe mir vorgenommen, es anders zu sehen. Weil diese Frage kann ich ja nicht klären, bis ich in der Ewigkeit bin. Aber da darf ich auch wissen, in der Ewigkeit werde ich es verstehen. Da brauche ich mir jetzt eigentlich keinen Kopf drum machen, sondern ich sage, ich möchte mehr dahin, dass mehr Leute geheilt werden. Ich möchte mehr dahin, dass, wenn ich bete, mehr Sachen geschehen. Ich möchte weg vom Zweifel hin zum Glauben. Ich möchte näher zu Jesus, habe ich ja anfangs auch gesagt. Mein Vorsatz ist wieder neu, ihn zu hören und zu erleben und mich da leiten zu lassen. So gut ich das eben vermag oder es dann lernen darf. Ich glaube, dass Gott in allen möglichen Lebenslagen uns auch für dieses neue Jahr ganz neu auffordert, daran zu glauben, was er uns gegeben hat. Wenn man die Jahreslosung uns anschaut, da geht es ja um lebendiges Wasser. Da sagt er, ich werde dem Dürstenden lebendiges Wasser geben oder Wasser aus den Quellen des Lebens. Und ich glaube, dass Gott uns heute genau an diesem Punkt auch herausfordern möchte, dass er uns sagen möchte, vertraust du mir? Vertraust du mir? Egal worum es jetzt geht, ich weiß ja nicht, ich kann ja nicht in eure Leben reinschauen, ich kann nur in meins reinschauen und muss sagen, ich vertraue ihm schon ein Stück weit, aber ich könnte ihm auch noch mehr vertrauen. Und ich möchte nicht ein Leben leben, bei dem ich irgendwann selbstgerecht und verbittert bin und sage, Gott, du bist ungerecht, sondern ich möchte ein Leben leben, bei dem ich lerne, mehr so zu denken wie Gott, wie wir es gehört haben, eine Erneuerung des Sinnes, mehr zu verstehen, wie Gott tickt, mehr seine Perspektive zu haben. Aber dann auch, und da bin ich von überzeugt, wenn wir wirklich mehr Gottes Perspektive haben, mehr Glauben zu haben. Jesus hatte keine Zweifel. Da bin ich mir sicher. Ja, bei ihm wurden reihenweise die Leute geheilt, Wunder sind geschehen und so weiter. Und er hat uns eigentlich vorgemacht, meiner Meinung nach, was im Glauben möglich ist. Da möchte ich mehr hin. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Kann ich nur so sagen. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Aber ich möchte fürs neue Jahr Gott wieder neu vertrauen, wieder neu inspiriert werden und ja, über das hinauswachsen, was ich an Glauben schon habe. Und ich bin mir sicher, wenn ich diesen Weg gehe, werde ich auch Dinge erleben. Nicht immer, was ich will. Ich werde auch Dinge erleben, die ich lieber nicht erleben würde. Muss man auch klar sagen. Ja, wenn man konsequent Jesus nachfolgt, da gibt es natürlich auch Dinge, die kommen, das sind Widerstände. Ja, wir wissen auch, es gibt jemanden, dem gefällt es überhaupt nicht, wenn wir entschlossen im Glauben vorangehen. Wenn wir zum Beispiel anfangen, Kollegen von Jesus zu erzählen und für die zu beten, naja, das wird dem Teufel nicht gefallen. Und ich weiß nicht, ob ihr das Experiment mal gemacht habt, aber ich habe das immer mal wieder gestartet, dass ich für Leute angefangen habe zu beten konsequent. Und nach ein paar Tagen habe ich echt gemerkt, ja, ich weiß nicht warum, das ist ganz komisch, aber dann wird da kommt immer dann irgendein Stress, irgendein Trubel, irgendwelche Widerstände, die einen dann auch ein Stück weit ablenken. Zumindest versuchen sie das. Weiß ich nicht, ob ihr es schon mal darauf geachtet habt. Manchmal denkt man auch, das sei einfach Zufall oder so. Oder man denkt gar nicht drüber nach vielleicht. Aber ich habe das, wenn man das mehrmals macht, dann merkt man irgendwann, okay, Ja, das ist schon, wie Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern Mächte und Gewalten. Ne? Wenn wir beten, dann heißt das auch ein Stück weit, wir kämpfen. Und deswegen diese Ermutigung, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, ich möchte quasi mit diesem einen Gedanken schließen. Ich habe das zwar schon auch so indirekt beschrieben, aber ich bin zu der Überzeugung gekommen, Glauben muss man lernen. Also wir drücken das ja manchmal so aus, im Glauben wachsen, aber was wir damit meinen, ist ja auch manchmal, okay, sich auch mehr Wissen aneignen, die Bibel besser kennenlernen und so weiter. Aber ich glaube, dass Glauben auch ein Lernprozess ist. Also, dass wir da tatsächlich ja über Berge und Täler quasi laufen. Und wie gesagt, die Berge, ne, da sind vielleicht die Gebetserhörungen, wo man wirklich merkt, ja, das hat jetzt meinen Glauben gestärkt. Ich habe gebetet und Gott hat mich durchgetragen. Und dann die Täler, wo man eben auch auf Erhörungen wartet. Ja. Aber ich denke, so sollten wir Glauben auch sehen, als einen Lernprozess. Nicht umsonst, also im Deutschen kommt das nicht so rüber, aber die Jünger, wenn man es jetzt auf Englisch sagen würde, dann heißen sie Disciples. Und da steckt automatisch schon das Wort Disziplin ja auch drin. Das ist so ein Aspekt, der bei uns, wenn wir da hören, Jünger, das kommt noch gar nicht so rüber, dass das da mit drin steckt. Aber ich denke, wir dürfen das nicht vergessen, dass Jesus ja mit denen 3 Jahre umhergegangen ist, nicht nur um denen so ein bisschen was zu erzählen oder so, sondern er hat ja auch wirklich versucht, sie zu formen. Immer wieder hat er sie herausgefordert, ja, beim Sturm im Boot. Er schläft seelenruhig, die Jünger wecken ihn aus, völlig in Panik, sie würden gleich sterben, weil das Wasser schon ins Boot schlägt. Also ich finde, das sind nachvollziehbare Umstände, um Angst zu haben für Menschen, aber Jesus wundert sich erstmal. Wieso habt ihr denn überhaupt Angst? Wo ist denn euer Glaube? Also mit anderen Worten, für ihn war das jetzt erstmal ja auch vielleicht so ein bisschen so vor den Kopf gestoßen. Wieso weckt er mich überhaupt auf? Denkt ihr denn, Gott kümmert sich nicht um euch oder wie? Oder denkt ihr, er lässt uns jetzt hier ersaufen? Und dann steht er auf und stillt einfach den Sturm. Hätte ich auch gern mal erlebt. So. Aber gut, vielleicht kommt es ja noch. Ja, wenn es mal nötig, wer weiß. Ja, aber das ist es ja. Jetzt, das ist ja das. Meine ich das jetzt ernst oder meine ich das jetzt nicht ernst? Das ist ja die Frage. Wenn ich wirklich sage, ich glaube, dann müsste ich ja eigentlich sagen, ja, theoretisch, warum nicht? Ne? Elia hat auch gebetet und es hat nicht geregnet, dann hat er wieder gebetet, dann hat es wieder geregnet. Also, warum soll das nicht geschehen? Ja, natürlich immer auch verbunden so mit dem Willen und dem Plan Gottes. Ja, nicht zum Spaß jetzt, ne? Ich denke, ihr kennt den Film Bruce Allmächtig, ne, wo er dann nach Lust und Laune da, so natürlich nicht, aber schon irgendwo im Vertrauen auf Gott und einfach im Glauben, ja klar, mir ist es nicht möglich, aber Gott ist es ja möglich. Und in diesen Prozess hineinzugehen, das ist mir heute ein Anliegen, dass wir, ja vielleicht auch bezogen wieder auf den Gemeindebau, aber egal, worum es geht, dass wir als Gemeinde sagen, hey, wir wollen wieder neu lernen zu vertrauen, neu lernen zu glauben und neu auch einfach auf Gottes Stimme mal hören. Mal alles andere mal ausschalten. Ja, weil man kann viel argumentieren, man kann viele Argumente und Gründe anführen. Das ist alles auch gut, soll man ja auch nicht lassen. Man soll schon nachdenken, absolut. Aber letztendlich wissen wir nicht, wie es kommt. Man kann versuchen abzuschätzen, wie es sich entwickelt, aber man kann sich immer irren, ja, so genau man auch noch nachdenkt. Und da einfach wieder neu dieses Vertrauen zu suchen, Gott, was sagst du uns heute? Was möchtest du von uns? Und dann einfach mal zu sagen, okay, und das mache ich jetzt. Und da mache ich jetzt einen Schritt des Glaubens aufs Wasser hinaus. Und ich bin mir eigentlich sicher, eigentlich kann ich nichts anderes sagen, als dass ich glaube, dass das Wasser uns dann auch tragen wird. Was auch immer das Wasser dann sein mag. Wenn wir denn Gottes Stimme gehört haben, und dafür will ich, wie gesagt, in diesem Jahr wieder neue Energie aufwenden, ihn zu hören. Denn wenn ich ihn wirklich dann gehört habe, ich denke, jeder von uns hat vielleicht schon mal diesen Moment erlebt, wo man wirklich merkte, ja, jetzt habe ich gerade Gottes Stimme gehört. Ob es eine kleine oder eine große Sache war. Es gab immer wieder diese Momente, wo ich auf einmal wusste, ja, das war jetzt Gott. der hat jetzt gerade zu mir gesprochen und danach will ich jetzt leben. Und ich denke, das ist dieser Weg. Durch die Wüste manchmal, ja, aber geführt und geleitet von Gott. Im Glauben. Und einen Trick, so einen praktischen Schritt möchte ich euch dazu mitgeben, was ich festgestellt habe, was sehr, sehr gut hilft, um Glauben zu entwickeln, dass man eben sich nicht gute Vorsätze einfach nimmt, weil da würde man ja einfach aus eigener Kraft was versuchen, sondern dass man sich langfristige Gebetsziele steckt. Man hat auch kurzfristige, ja, Herr, hilf mir morgen, na gut, morgen ist jetzt mein freier Tag, da brauche ich vielleicht nicht ganz so viel Hilfe, aber ja, hilf mir jetzt heute bei der Predigt. Das ist sehr kurzfristig und letztendlich, ja, habe ich es ja jetzt auch einigermaßen rumgekriegt, aber ja, also insofern kann ich sagen, ja, der Herr hat mein Gebet erhört, wenn ich das denn jetzt gebetet hätte, aber das, was wirklich hilft, um Glauben zu lernen, ist eigentlich diese langfristigen Ziele. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt, sage ich mal, mir den Druck auferlege, ja, beim ersten Gebet muss jetzt mein Gebet sofort erhört sein, dann tue ich mich wirklich schwer. Dann kommt so ein Kribbeln im Bauch und dann denkt man, ja, und was, wenn nicht? Ja, dann ist mein Glaube hinfällig oder wie? Ja, aber wenn ich sage, nee, ich bleibe da jetzt dran und ich nehme mir jetzt vielleicht für dieses Jahr ein Ding vor, ein Gebetsziel oder zwei. Ja, wo ich sage, dafür will ich dieses Jahr immer wieder beten. Ja, da nehme ich mir dann auch nicht vor und sage, jeden Tag. Weil sobald ich dann mal einen Tag nicht dafür gebetet habe oder es mal vergessen hatte oder mal viel Stress hatte, dann ist es schon wieder, komme ich schon wieder ins Wanken. Ja, dann ist schon wieder, oh, jetzt habe ich nicht, oh, funktioniert das jetzt noch? Ich habe ja meinen Vorsatz nicht eingehalten. Nee, so nicht, sondern dass ich sage, nee, ich will einfach immer wieder dahin zurückkommen, wo ich dafür bete. Ja, und dann will ich sehen, wo ich nach diesem Jahr bin, in dem und dem Bereich, je nachdem, was ich mir da vornehme. Das ist was, was unheimlich Glauben baut, weil ich setze mich selber nicht unter Druck, dass es sofort geschehen muss und sonst muss ich an meinem eigenen Glauben zweifeln, sondern ich sage, Gott, ich vertraue dir und ich werde einfach so lange weiter immer wieder dranbleiben, bis es in Erfüllung kommt. Das ist, was mir unheimlich Mut macht, weil ich ganz oft dann auch erlebt habe, dass es sich erfüllt hat, wenn ich diese langfristigen Gebetsziele mir gesteckt habe. Zum Beispiel auch, wenn es um den eigenen Charakter geht. Ich denke, das ist auch oft ein Grund zu beten. Es gibt immer wieder Punkte, wo wir immer wieder merken, in solchen und solchen Situationen, damit komme ich einfach nicht zurecht. Da bin ich einfach unzulänglich, könnte man sagen. Oder das heißt, ich bin unzulänglich, da habe ich nicht die nötige Charakterstärke. Und dass man sich sowas vornimmt und sagt, okay, da bleibe ich jetzt dran und immer wieder bete ich dafür. Und dann nach einem Jahr kann man sehr gut messen, oh, hat sich das verändert? Ja, bin ich da entspannter geworden? Bin ich da, sag mal, Herr meiner selbst geworden oder was auch immer? Und dann merkt man, ja, tatsächlich, Gott hat in mir was verändert. Ja, Erneuerung des Denkens. Und dann ist das sehr ermutigend, um weitere Schritte in Angriff zu nehmen. Daher dieser Praxistipp. Langfristige Gebetsziele statt guter Vorsätze. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, du siehst unser Leben, du hast Interesse an uns. Du möchtest uns verändern zum Guten, Herr. Nicht nur gegen uns, sondern eigentlich eher nur für uns. Du möchtest uns helfen, dass wir im Glauben wachsen, dass wir stärker werden in dir, Jesus, Herr. Du möchtest uns Mut machen, Herr, immer wieder neu zu vertrauen, uns immer wieder neu aufzumachen. Herr, bei uns Menschen, da beläuft sich das immer auf bestimmte Entscheidungspunkte, die unser Leben steuern. Zwischendrin ist vieles hoch und tief, aber immer wieder sind es diese entscheidenden Punkte, an denen wir stehen. Und ich bete, dass du da hineinsprichst, Herr, in unser Ja, in unsere Situation, Herr. Dass du uns führst, Herr, und leitest, Herr. Und ich habe Hunger danach und Durst danach, dass ich mehr von dir wieder geführt und geleitet werde. Herr, wir brauchen dich. Und das bekennen wir heute. Du bist unsere Quelle, unsere Hoffnung, unser Fels. Wir bitten dich jetzt um deinen Segen, Herr. Für diesen Sonntag, aber auch für alle weiteren. Du siehst, wo wir auch im Moment ganz besonders für beten, wo die drückende Nöte sind und ich bete, Herr, gerade da, gib uns Frieden im Glauben, dass du uns durchtragen und helfen wirst, Herr. Und danke, Herr, dass du auch für uns gebetet hast. dass wir es schaffen. Danke, dass wir wissen dürfen, Jesus, du tust Fürbitte im Himmel für uns. Du bist ein Gott, den es kümmert. Und danke, dass wir wissen dürfen, letztendlich ist durch den Glauben der Sieg schon in unserer Hand. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie dieser Sieg dann aussehen wird. Aber dennoch bist du alle Zeit gut. Amen.